Der Predigtext ist 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 bis 16, also das ganze Kapitel 4. Und was wir soeben gefeiert haben, das Abendmahl, was wir soeben verkündigt haben durch das Halten des Abendmahls, dessen sind wir Zeugen. Nicht nur heute Morgen in diesem Gottesdienst, sondern wir verkündigen auch den Tod Jesu Christi in dieser Welt. Und Paulus nennt die Gemeinde in Timotheusbrief auch der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Diese Identität hat der Paulus im Timotheusbrief der Gemeinde zugeschrieben in Kapitel 3, Vers 15, das Kapitel, das wir letzte Woche betrachtet haben. Wir sind der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit des Evangeliums, weil wir das Evangelium, das Wort Gottes, hochhalten in dieser Welt. Und die Wahrheit ist die, die wir hochhalten. Wir sind reingewaschen. Wir sind erlöst. Wir sind adoptiert, errettet und versiegelt als Gottes Kinder für die Ewigkeit. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wie wir in Kapitel 2 schon gelernt haben, und Zugang haben zu dieser Gnade, zu diesem Evangelium. Was hält die Gemeinde hoch? Das Evangelium der Gnade. Und wie hält sie es hoch? Wie verdeutlicht sie es in dieser Welt? Nun, in Kapitel 2 haben wir gelesen, durch ein Leben in Gottesfurcht. Erinnern wir uns, der Paulus sagt dem Timotheus, dass sie beten sollen, Kapitel 2, Vers 2, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht. Denn, jetzt kommt der Grund warum, das gefällt Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis dieser von uns ausgelebten, hochgehaltenen und erlösenden Wahrheit kommen. Das ist, was Gott am Herzen liegt. Und deswegen hat er seine Gemeinde in diese Welt als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit gestellt, damit Menschen durch die Gottesfurcht diese wunderbare Wahrheit des Evangeliums zu sehen bekommen. Das Evangelium in der Praxis ausgelebt, attraktiv für die Welt, die so zur Erkenntnis der Wahrheit kommen kann. Deswegen lesen wir auch immer wieder in diesem ganzen Timotheusbrief von der Gottesfurcht und von einem Aufruf zur Gottesfurcht. Und ich weiß nicht, was ihr mit dem Begriff Gottesfurcht anfangen könnt, aber man könnte zu Gottesfurcht auch sagen, Gottwohlgefälligkeit oder Frömmigkeit in der Übersetzung, die wir heute in der Lesung gehört haben. Frömmigkeit, Gottwohlgefälligkeit, manche sagen auch Gottergebenheit. Und wieder eine mögliche Übersetzung könnte sein die Gottseligkeit. Das Seligsein in Gott, das ihm wohlgefallen, das ihn ehrfürchtig betrachten. Und so sollen wir leben im Hause Gottes. Das war praktisch der Aufruf Paulus in Kapitel 3 letzte Woche. Wie man leben soll im Hause Gottes in dieser Gottwohlgefälligkeit. Dazu hat Gott auch eine Leitung eingesetzt in der Gemeinde, darum ging es in Kapitel 3. Und durch diesen ganzen Brief hindurch sehen wir diesen Aufruf zur Gottesfurcht, zur Gottwohlgefälligkeit, zur Gottergebenheit, zur Frömmigkeit, zur Gottseligkeit. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das jetzt aus, oder? Betrifft das nur die Ältesten und die Diakone, von denen wir letzte Woche gelesen haben? Oder für wen gilt das? Wir haben gesehen, es gilt für alle. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Aber wie sieht so ein Leben in Gottesfurcht aus? Oder in der Gottseligkeit? Oder in der Gottwohlgefälligkeit? Wie sieht ein Leben aus, das Gott gefällt? Und das ist die Frage, der wir uns jetzt natürlich stellen müssen, oder? Wenn der Paulus die Gemeinde durch den Timotheus in Ephesus und damit auch später jetzt uns aufruft zur Gottesfurcht, zur Gottwohlgefälligkeit, die Frage muss lauten, ja, wie sieht das aus? Wie kann ich Gott gefallen? Und ich meine, dass wir als Gläubige, als die, denen Jesus innewohnt durch seinen Geist, dass uns das auch am Herzen liegt, oder? Dass wir Gott gefallen. Es ist uns ein Herzensanliegen und hoffentlich ist damit auch ein Eifer verbunden. Aber dieser Eifer oder dieses Herzensanliegen nützt uns nichts, wenn wir nicht wissen, wie wir Gott gefallen können. Weil Gott Wohlgefälligkeit in sich und ein Eifer dafür und meinetwegen auch ein Herzensanliegen dafür reicht nicht. Das Anliegen dafür reicht nicht. Wir müssen wissen, was es heißt, Gott wohlgefällig zu sein, ihn zu fürchten, frömmig zu sein oder in Gott selig zu sein. Wir müssen wissen, was es bedeutet, weil Gott wohlgefällig sein möchten viele, oder? In dieser Welt. Und einen Eifer für Gott zu leben, haben viele in dieser Welt. Und doch hat dieser Eifer in dieser Welt auch Furchtbares angerichtet, oder? Ein Eifer aus Gottesfurcht, der in dieser Welt Terror angerichtet hat. Im Namen Gottes sind furchtbare Dinge geschehen in dieser Welt, weil Menschen einen Eifer zur Gottwohlgefälligkeit haben. Und weil wir in dieser Welt sehen, was das alles für einen Schaden anrichten kann, ist die Frage umso wichtiger, worin liegt wahre Gottwohlgefälligkeit? Und diese Frage beantwortet Paulus ebenfalls in diesem Brief. Er ruft nicht nur dazu auf, sondern er zeigt auch, worin Gott Wohlgefälligkeit liegt. Und in jeder Religion, leider auch im Christentum, ist diese Frage missbräuchlich gehandhabt und beantwortet worden. Und deswegen ist furchtbarer Schaden entstanden. Nehmen wir bei dem Christentum die Kreuzzüge her. Ein furchtbares Leid, das da angerichtet wurde, alles im Namen Gottes. Um der Gottwohlgefälligkeit wegen. Das Problem ist nicht die Gottesfurcht oder die Gottwohlgefälligkeit per se, darin, dass im Namen der Religion viele Dinge angerichtet werden, die furchtbar sind. Das Problem ist nicht die Gottesfurcht in sich selbst, sondern eine falsche Gottesfurcht. Eine falsche. Deswegen die Frage, wie sieht wahre Gottesfurcht aus? Und ich habe drei Punkte heute Morgen durch diesen Text in 1. Timotheus 4. Punkt 1 ist die Warnung vor falscher Gottesfurcht, Vers 1 bis 8. Punkt 2 ist das Geheimnis wahrer Gottesfurcht, Verse 9 und 10. Und Punkt 3 ist das Bewahren wahrer Gottesfurcht in den Versen 11 bis 16. Warnung vor falscher Gottesfurcht, das Geheimnis wahrer Gottesfurcht und das Bewahren wahrer Gottesfurcht. Und das ist, wie wir heute Morgen vorgehen, durch diesen Text hindurch. Und ich möchte anfangen mit Punkt 1, die Warnung vor falscher Gottesfurcht. Und diese Warnung, die Paulus hier in Kapitel 4 beginnt, ist nicht eine Warnung, die von Paulus selbst kommt, sondern wir sehen, dass der Geist Gottes diese Warnung gegeben hat. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, Vers 1, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben sich abwenden oder abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden und so weiter. Falsche Gottesfurcht wird ein Problem. Das hat der Geist Gottes angekündigt. Und der Paulus greift dies auf. Falsche Gottesfurcht wird auch in der Gemeinde ein Problem, ist hier angekündigt, in späteren Zeiten. Was heißt in späteren Zeiten? Heißt das erst in der Endzeit oder in einem gewissen Zeitabschnitt? Nein, der Paulus nimmt diese Warnung als aktuelle Warnung für Ephesus wahr. Der Geist hat ausdrücklich gesagt, in späteren Zeiten, Paulus nimmt diese Warnung als aktuelle Warnung für Ephesus, nicht für die Endzeit, sondern seine Erscheinung, dieser Warnung, dieser Dinge, die hier passieren, die der Geist angekündigt hat, sind schon in der frühen Gemeinde da. Und deswegen warnt Paulus Ephesus. Konkret lautet die Warnung so, es werden Leute kommen, die eine Art falsche Gottesfurcht proklamieren werden. Nämlich man solle, ganz konkret, nicht heiraten, erstens, und zweitens, gewisse Speisen nicht mehr zu sich nehmen. Das sind also Leute, die kommen würden und sagen, wenn du Gott gefallen willst, wenn du ein gottesfürchtiges, frömmiges Leben leben willst, dann bleibe ledig im Zölibat sozusagen. Und du solltest dieses und jenes und Folgendes nicht mehr essen. Dann gefällst du Gott. Dann führst du ein gottwohlgefälliges Leben. Dann wirst du mit Gott im Reinen bleiben. Das ist die Botschaft dieser falschen Lehrer. Und das bedeutet natürlich übersetzt, wenn du Gott nah sein möchtest, wenn du Gott begegnen möchtest in deinem Leben, wenn du ihn besser kennenlernen möchtest, wenn du in deiner Gotteserkenntnis, in deiner Jesus-Ebenbildlichkeit, in deiner Heiligkeit, in deiner Gunst und alles vor Gott besser dastehen möchtest, dann darfst du nicht heiraten. Dann darfst du dieses und jenes nicht essen. Aber wenn du dieses und jenes nicht isst, wenn du nicht heiratest und rein bleibst im Zölibat, dann bist du näher bei Gott. Und wir sehen in Vers 1, dass etliche auf eine derartige Lehre hereinfallen. Damals wie heute. Vers 1, etliche werden dadurch vom Glauben sich abwenden. Und damit ist der Glaube an das Evangelium, das der Paulus predigt, gemeint. Etliche werden vom Glauben abfallen, sich abwenden, um der Nähe zu Gott willen, durch irgendwelche Verbote, Gebote, Richtlinien. Warum? Warum vor allem hier bei diesen konkreten Dingen, wenn es um die Ehe oder wenn es um das Essen geht? Nun, beim Essen, das sehen wir ganz klar. Der Zusammenhang zwischen Religion und Essen, der besteht schon immer. Umgang mit Essen und Umgang mit Sexualität sind Lebensbereiche, die immer schon der inneren Reinheit wegen mit Religion, mit dem Glauben in Verbundenheit gebracht worden sind. Das war immer schon so. Und das Essen ganz besonders. Ja, wir leben diesen Trend, dass wir Menschen das Essen als Ausdruck einer Glaubensüberzeugung verwenden, effektiv. Wenn wir vor 30 Jahren die Lebensmittelindustrie und die Werbeindustrie anschauen, dann hast du vor 30 Jahren, und ich kann das sagen, weil, ja, ich kann mich erinnern, ich war 10, da hast du gehört, was alles Gutes in diesem Essen drin ist, ja? So wertvoll wie ein kleines Steak und so. Ich will jetzt keine Werbung machen. Aber die Spurenelemente, die da drin sind, die Ballaststoffe, die Vitamine und all das Gute, das in einem Produkt drin war, wurde beworben. So wurde dir das Essen schmackhaft gemacht. Und wir haben in den letzten Jahren eine totale Wende erlebt in der Lebensmittelindustrie und auch in der Art und Weise, wie dir das vermittelt wird. Nämlich heute wird Werbung damit gemacht, was nicht drin ist. Ja? Ohne Konservierungsstoffe, ohne Palmöl, ohne dieses, ohne jenes, frei von. Ja? Es gibt sogar eigene Lebensmittelserien mit frei von. Heute folgt die Lebensmittelindustrie einem inneren Trend in unserem Herzen, aus der Hoffnung und Suche und Sehnsucht nach Reinheit nämlich. Ohne heißt, du kannst reinbleiben, du darfst das essen und dabei reinbleiben. Innere Reinheit, was Geld gemacht wird mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln oder Lebensmittelplänen, Essensplänen, was auch immer, trifft einen Nerven bei uns in unserer menschlichen Eigenart, nämlich dass wir rein sein wollen. Das liegt in uns drin. Reinheitstee, Reinheit so, dieses und jenes. Und die Vermutung ist natürlich, dass da mehr als nur physiologische Interessen dahinter stehen. Und das bestätigt sich auch. Dass die Werbeindustrie und die Lebensmittelindustrie erkannt hat, dass wir einen Hunger nach innerer Reinheit haben. Man isst, was man isst. Und deswegen isst man nicht, was man nicht isst. Und wir drücken mit unserem Essen, mit unseren Essgewohnheiten Glaubensüberzeugung aus, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen gibt es auch praktisch in allen Religionen irgendwelche Speisevorschriften. Das hängt zusammen. Das hängt einfach zusammen. Essen war immer schon mit der Sehnsucht verbunden, mit Gott oder mit den Göttern ins Reine zu kommen oder im Reinen zu bleiben. Dieser Zusammenhang hat immer schon bestanden. Und auch Israel hatte Speisegesetze bekommen, oder? Das sehen wir im Alten Testament. Etliche Speisegesetze hat Gott den Israeliten selbst gegeben, hat er selbst verordnet, um sich von den damaligen Speisepraktiken der Heidenvölker zu unterscheiden, die mit ihren Speisen, mit ihrer Art zu leben, zu essen oder nicht zu essen, ihre Götter angebetet haben. Und Gott hat Israel, seinem Volk, Speisegesetze gegeben, um zu sagen, wir sind nicht so. Wir schotten uns ab von den heidnischen Gebräuchen. und essen so, dass es Gott Ehre gibt. Und die Realität ist aber doch die, oder? Was damals Israel von den restlichen Heidenvölkern abgesondert hat, als Erkennungsmerkmal für das Volk Jahwes, hat Jesus ein für alle Mal abgeschafft, oder? Die Realität ist die, was wir essen oder nicht essen, wird uns niemals reiner oder weniger rein machen. Und deswegen hat Jesus in Markus 7, Vers 19 auch gesagt, denn es geht nicht, das Essen, in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus, wie Luther übersetzt hat, in die Grube. Das ist, wo das Essen landet. Das ist der Unterschied, den das Essen am Ende macht bei dir. In der Grube. Und damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Was macht uns denn rein? Durch Gnade? Das Blut Jesu macht uns rein. Das haben wir gerade eben gefeiert. Das Blut Jesu macht uns rein. Ein für alle Mal. Und es gibt immer wieder Lügenredner, die Paulus hier so nennt, die neue Gebote aufrichten wollen, um vor Gott noch reiner sein zu können. Und nicht unrein zu sein vor Gott. Mit drastischen Folgen. Etliche werden dadurch vom Glauben abfallen. Vom Evangelium als einzig rein machende Wahrheit. Das ist ja Tragödie. Jedes Mal, wenn jemand kommt und dir vorschlägt, wenn du das oder jenes tust, bist du reiner vor Gott. Jedes Mal ist es eine Untergrabung des Evangeliums, wenn jemand das sagt. Wer macht uns rein? Jesus macht uns rein und nichts anderes. Und deswegen, Menschen, die sich hingeben, diesen Lehren, ich will reiner sein vor Gott, werden am Ende irgendwann dem Evangelium absagen, weil sie nicht mehr auf das Evangelium bauen, sondern auf ihre Werke, auf ihre Reinheitsrituale, die so in uns Menschen drin sind. Das funktioniert mit uns einfach, weil wir in unserer gefallenen Natur einfach darauf ansprechen. Wer macht uns rein? Jesus macht uns rein. Und Jesus allein. Und darum nennt der Paulus, das mag uns vielleicht krass vorkommen, wenn wir das so lesen, aber darum nennt der Paulus diese Lehren auch dämonisch. Und sie sind dämonisch. Und sie sind teuflisch, weil sie das Evangelium untergraben. Weil sie sagen, tu das und du bist rein. Und das spricht gegen alles, was Jesus für uns getan hat. Es ist nie aus Gottes Furcht, dass Menschen solche Regeln aufrichten. Lasst euch das nie vorlügen. Heuchelei nennt es der Paulus. Heuchelei von Lügenreden. Es ist nie wahre Gottesfurcht, dass Menschen euch ihre Regeln unterbreiten wollen oder aufzwingen wollen. Das kommt nie aus Gottes Furcht. Das kommt aus Eigeninteresse. Mag es so deutlich vor ihren eigenen Augen sein oder nicht, aber es ist am Ende immer der eigene Stolz, etwas zu erreichen vor Gott, der dem zugrunde liegt. Deswegen entlarvt sie der Paulus hier als Heuchler, Lügenredner, dämonische Lehre, irreführende Geister sind der Ursprung dieser Dinge, weil sie das Evangelium untergraben. Weil Jesus blutete am Kreuz, um dich reinzuwaschen, um mich reinzuwaschen. Ist das nicht genug? Es ist alles, was es braucht. Jesus. Jesus. Und weil wir für diese Wahrheit gerade stehen als Gemeinde, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sind, warnt Paulus hier Ephesus vor dieser falschen Gottesfurcht. Weil es sieht ja so toll aus, oder? Das schaut doch wirklich gut aus, wenn jemand, was sie, des und jenes nicht ist für Gott. Das schaut im ersten Moment richtig attraktiv aus, oder? Ich tue des nicht für Gott und ich enthalte mich vor dem vor Gott. Und dieses und jenes und alles, das schaut so attraktiv aus, das schaut so heilig aus, das schaut so gut aus. Aber wenn es als Beitrag unserer Reinheit oder unserer Gottwohlgefälligkeit gemacht wird, ist es ein Ersatz für das Evangelium. Wer macht uns rein? Jesus macht uns rein. Vollkommen rein. Und zu einem vollkommenen Kind Gottes. Wahre Gottesfurcht leugnet die Schöpfung nicht, sondern sie erfreut sich daran. Und deswegen sagt Paulus, Gott erlöst und wäscht uns rein von aller Schuld. Und er hat alle Dinge für rein erklärt. Jesus hat das getan. Rein erklärt die Dinge, die Gott geschaffen hat. Vers 3, damit sie mit Danksagung gebraucht werden. Von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Wir sind frei, uns zu freuen an der Schöpfung. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wir dürfen das alles genießen. Und natürlich, diese Dinge sind in der Vergangenheit missbraucht worden von Menschen. Vielleicht auch von dir und von mir. Wir gebrauchen diese guten Dinge Gottes, um uns selbst Befriedigung zu verschaffen oder Erlösung von irgendwelchen Leiden. Wir wollen uns satt machen an unserer Seele mit den gemachten Dingen dieser Welt und das ist nicht in Ordnung, weil Gott uns satt macht. Und deswegen sagt Paulus hier, wir dürfen aber alles genießen und die Danksagung und das Wort und das Gebet wird es so heiligen, dass wir es genießen dürfen, wird sicherstellen, dass wir es nicht über das Evangelium stellen, aber auch nicht unter das Evangelium, sondern dass wir in dieser Reinheit, die wir vor Gott haben dürfen, in Jesus, genießen dürfen, was Gott für uns geschaffen hat. Wahre Gottesfurcht leugnet die Schöpfung nicht, sondern sie erfreut sich daran, als von Gott erschaffen und empfangen. Und das Wort des Evangeliums, die Gnadengabe Gottes in Jesus, bewahrt uns davor, diese Dinge zu missbrauchen. Für manch einen mag es heißen, dass ich eine Zeit lang dieses oder jenes nicht genieße, damit ich es an seinen Platz verweise in meinem Leben. Das nennt man Fasten und Fasten ist gut. Fasten hat schon Platz im Leben eines Christen. Aber niemals, niemals bringt Verzicht mich näher zu Gott. Wer macht uns rein? Jesus macht uns rein. Und so sagt Paulus dem Timotheus, stelle das der Gemeinde vor Augen, Vers 6. Und nähre auch dich selbst mit diesem Wort des Glaubens, mit dem Evangelium, dass wir das nicht vergessen, weil es so schnell passiert. Die unheiligen Altweiberlegenden, oder man könnte auch Mythen übersetzen, weise ab. Diese Altweiberlegenden sind diese Dinge, von denen er hier in Vers 1 und 2 redet. Diese Lügenreden und diese Heuchelei, die Dinge verbieten, um Gott Wohlgefälligkeit zu proklamieren. Paulus sagt dem Timotheus stattdessen, lass diese Mythen beiseite und widerstehe diesen Mythen. Stattdessen übe dich in echter Gottesfurcht. Vers 7 und Vers 8. Übe dich in echter Gottesfurcht. Er sagt, leibliche Übung nützt wenig, ja? Leibliche Enthaltsamkeit, all diese Enthaltsamkeiten, die diese falschen Lehrer hier vermitteln wollen, damit du heilig bist vor Gott, nützen wenig. Leibliche Übung nützt wenig. Aber echte Gottesfurcht ist für alles nützlich, sagt Paulus hier in Vers 8. Sie birgt eine Verheißung für dieses Leben und für das nächste Leben. Und das klingt attraktiv, oder? Diese wahre Gottesfurcht klingt attraktiv, weil sie weder aus Angst vor einer Unreinheit passiert, sondern weil sie auf eine Verheißung angestrebt wird. Auf eine Verheißung hin für dieses und für das zukünftige Leben. Es ist viel attraktiver als nur Verzicht oder sonst irgendwelche Versuche, Gott zu gefallen. Und deswegen nochmal die Frage, was ist wahre Gottesfurcht? Was ist wahre Gottesfurcht? Und der Paulus, er sagt es uns nicht. Oder? Er sagt, übe dich in der Gottesfurcht. Was ist die Gottesfurcht? Paulus, ihr möchte wissen, was die Gottesfurcht ist. Was ist die Gottesfurcht? Der Paulus gibt uns keine Liste von Regeln. Eigenartig, ha? Der Paulus gibt uns keine Liste von Regeln, die wir einhalten zur Gottesfurcht. Warum nicht? Warum nicht? Was ist wahre Gottesfurcht? Jetzt kommt die wahre Gottesfurcht. Vers 9 bis 10. Das Geheimnis wahrer Gottesfurcht. Punkt 2. Paulus sagt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Das ist jetzt wichtig. Das ist wie ein Refrain im Timotheusbrief. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Jetzt kommt's. Jetzt kommt wahre Gottesfurcht. Dafür arbeiten wir und werden geschmäht für diese wahre Gottesfurcht, weil, jetzt kommt sie. Jetzt kommt die wahre Gottesfurcht. Weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Da ist sie, die wahre Gottesfurcht. Und wir lesen das, gell? Und wir suchen nach Regeln, wir suchen nach einer Liste. Was muss ich alles tun, damit ich Gott wohlgefällig bin? Und da, scheinbar versteckt, aber doch ganz deutlich, sagt der Paulus, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, da ist die Gottesfurcht, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Das ist wahre Gottesfurcht. Das ist wahre Gottwohlgefälligkeit. Das ist wahre Frömmigkeit. Dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Ich habe zum Abendmahl Psalm 51 gelesen, ja? Diesen Bußpsalm Davids. Schau, was auch in diesem Psalm vorkommt, Vers 18 und 19. Da steht, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Das ist, was David zu Gott sagt. An Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Was sind die Opfer, die Gott gefallen? Ein Sünder, der Buße tut. Das Beste, das du tun kannst, um Gott zu gefallen, ist dein zerbrochener Geist, dein zerschlagenes Herz zu bringen und zu sagen, du Herr, du allein bist meine Hoffnung. Das ist Gottwohlgefälligkeit. Was macht Gott größer? Zähneknirschender Gehorsam? Verzicht? Selbstentbehrung? Askese? Oder völliges Anvertrauen? Völlige Hingabe? Mit leeren Händen kommend und genießen, was Jesus für uns da hat. Was macht Gott größer? Das Zweite, oder?
Das erste ist Gott dein Teil.
So ist es. Wir genießen, wie gut Gott ist in Jesus, dem Wertvollsten, das Gott je gegeben hat. Und wir freuen uns an seiner guten Schöpfung. Das ist Gott Wohlgefälligkeit, weil es Gott groß macht. Weil es ihn verherrlicht als die einzige Hoffnung, die wir haben. Und jetzt fragen sich sicher Leute, ganz sicher, vielleicht auch jemand von euch, aber was ist, Stefan, was ist mit Gehorsam? Was ist mit Gehorsam? Hä? Und vielleicht wird der Paulus deswegen geschmäht, ja, sagt er in Vers 10, denn dafür arbeiten wir und auch werden wir geschmäht, weil Leute kommen zum Paulus und sagen, aha, Paulus, Hoffnung, Evangelium, was ist mit Gehorsam? Hä? Vielleicht ist es das, warum Paulus geschmäht wurde. Was ist mit Gehorsam? Das ist schon eine berechtigte Frage, oder? Das ist schon eine gute Frage. Was ist mit Gehorsam? Jesus ist auch geschmäht worden übrigens, als Trunkenbold und Fresser, weil er sich an der Schöpfung Gottes erfreut hat. Und weil er irgendwie den gängigen Konventionen der damaligen Elite, die Regeln aufgestellt hat, nicht gebeugt hat, sondern einfach ganz brutal in Gnade gelebt hat. Und doch gehorsam war, oder? Mhm. Was für einen Platz hat Gehorsam in diesem Ganzen? Da ist der Platz für Gehorsam in diesem Ganzen. Gehorsam ist, wer auf Gott hofft. Gehorsam ist, wer auf Gott hofft. Weil Gehorsam allur, gleich wie Gottesfurcht allur, ist nichts wert. Wenn ich zähneknirschend und mit stolz erhobener Brust einfach das tue, was man von mir verlangt, wie verherrlicht das Gott? Das verherrlicht Gott überhaupt nicht. Gehorsam allein verherrlicht Gott nicht. Was für ein Gehorsam verherrlicht Gott? Genau. Wenn ich einen hoffnungserfüllten, hingebenden, Gott alles verehrenden und Gott liebenden Glaubensgehorsam habe. Das ist der Unterschied zwischen Gehorsam und Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam. Weil ich glaube, dass Gott es gut meint mit mir. Weil ich glaube, dass Gott es gut meint mit diesen Geboten, die er mir gibt, will ich mit Freude und mit Hoffnung all des Segens, der zu mir kommt, durch Jesus, in Jesus, gerne Jesus nachfolgen und gehorsam sie. Sag mal, was der Unterschied ist. Freude am Gehorsam, Glaubensgehorsam. Lasst mich euch ganz kurz in den ersten Johannesbrief mitnehmen, in Kapitel 3. Da sehen wir auch, was der Unterschied zwischen Gehorsam und Glaubensgehorsam ist. Ja? Hier steht in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 folgendes. Ich lese die Verse 1 bis 3. Hier steht: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Okay, das ist die Ausgangslage. Deswegen haben wir das Abendmahl vor der Predigt hier. Das ist die Ausgangslage. Wir sind Gottes Kinder. Seht, welche eine Liebe uns Gott gezeigt hat in seinem Sohn. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist ein unglaublicher Ausblick, der Johannes da gibt, nicht? Eine unglaubliche Realität in Vers 1 und 2. Und jetzt kommt Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Warum reinigen wir uns? Warum sind wir gehorsam? Weil wir Hoffnung haben. Auf eine wunderbare Realität. Auf eine Realität, die jetzt schon wirksam ist. Da wir jetzt Gottes Kinder sind. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und deswegen will ich gehorsam sein. Aus Freude, aus Liebe meinem Vater im Himmel gegenüber. Meinem Jesus, der mich errettet hat. Das ist mit Gehorsam. Und Gottesfurcht muss nicht bei Gehorsam anfangen, sondern bei der Hoffnung. Deswegen gibt der Paulus keine Liste. Tu das, um gottesfürchtig zu sein. Sondern, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Das ist unsere Gottesfurcht. Und wenn wir genau aufgepasst haben im Kapitel 3, hat es der Paulus eigentlich schon lange gesagt, dass das die wahre Gottesfurcht ist. Blätter ein Kapitel zurück in 1. Timotheus 3, letzter Vers. Letzter Vers, 1. Timotheus 3. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Da steht es eh schon. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Was ist das Geheimnis der Gottesfurcht? Wie kann ich Gott gefallen? Und wisst ihr, was Paulus jetzt tut im Vers 16? Er redet überhaupt nicht über uns. Das ist brutal. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht und Paulus redet überhaupt nicht über uns. Über wen redet er? Über Jesus. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Jesus ist Mensch geworden, gerechtfertigt im Geist, anerkannt bei seiner Taufe, gesehen von den Engeln, verherrlicht in seiner Versuchung, verkündigt unter den Heiden, durch seine Apostel, geglaubt in der Welt, durch das Evangelium, aufgenommen in die Herrlichkeit. Auf ewig. Gottes Furcht fängt nicht bei dir an oder bei mir, sondern das, was Jesus da hat, ist die Grundlage unserer Gottesfurcht. Und deswegen fängt unsere Gottesfurcht bei Hoffnung an. Du hoffst auf all das, was Jesus ist für dich. Dort beginnt's. Wir haben als Kind ein Lied gesungen: Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann ein Junge seinem Herrn gefallen? Kennt ihr das? Wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält, wenn er sich hält, wenn er sich hält an Gottes Wort. Und das klingt schon wieder nach, ich muss das tun, was in der Bibel steht, ja? Das stimmt doch. Aber was ist Gottes Wort zuerst, bevor es Gehorsam verlangt? Was ist Gottes Wort zuerst? Befreiung und Hoffnung. Das Evangelium. Das ist nicht nur ein Buch voller Regeln. Das ist vor allem das Evangelium. Und wenn er sich hält an Gottes Wort, dieser junge Mann, dann hebt er sich zuerst woran? Am Evangelium. Dort muss er es anfangen. Gebote, ja. Natürlich sind wir Jesus gehorsam. In der Hoffnung, die wir anbären. Und da kommt Bewart wieder ins Spiel, gell, Bewart? Wir bekennen, erbitten, vertrauen, agieren und danken Gott. Das müssen wir machen in allem, in aller Nachfolge. Wir bekennen, dass wir es nicht können. Wir erbitten Gott um Hilfe, um Veränderung. Und das Ganze dummer, weil wir vertrauen. Herr, du hast mich erlöst. Du hast mich gerettet. Du bist meine Hoffnung. Du bist mein neues Lehrer. Du lebst in mir durch den Geist. Und denn erst agiere mal. Denn mache Schritte des Gehorsams in der Kraft Jesu. Und ich danke ihm für all das wunderbare Evangelium. Gott will kein blinder, stumpfer, zähneknirschender Gehorsam für dir. Brandopfer gefallen dir nicht. Einen zerbrochenen Geist, ein zerschlagenes Herz ist, was Gott gefällt. Und dort fängt's an. Warum keine Liste der Gottesfurcht? Das Geheimnis der Gottesfurcht ist keine Liste. Das Geheimnis der Gottesfurcht ist Jesus für dich und für mich. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das Geheimnis der Gottesfurcht ist Jesus. Und dort muss dienen und meine Gottwohlgefälligkeit anfangen. Du weißt und ich weiß, welche Regeln, welche Gebote wir missachtet haben letzte Woche. Oder vielleicht sogar heute Morgen schon, oder? Wir wissen's. Was tun wir, um Gott zum Gefallen? Wir bringen sie an. Und wir tun Buße. Und wir freuen uns am Evangelium, an dieser unglaublichen Gnade. Und sagen, mit dir, Gott, möchte ich sagen, dir, Gott, möchte ich sagen, lass mich nächste Woche nur ein bisschen, aber mit deiner Hilfe ein bisschen besser machen können. Weil du mich veränderst. Hab Dank dafür. Amen. Herr, öffne du uns die Augen für dein wunderbares Evangelium. Immer, immer wieder brauchen wir die Erinnerung daran. Danke fürs Abendmahl, dass es uns erinnert. Danke für dein Wort, dass es uns erinnert. Und danke für das Geheimnis echter Gottwohlgefälligkeit, die dir Ehre bringt und uns Freude auf ewig. Amen. Amen.